Bruders lesen und den finden wir im zweiten Epheser 2 in den Kapiteln 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Soweit das Wort.
Das ist tückisch. Ich habe den Luther-Text unter Luther gebraucht. Ein Wort in diesem Abschnitt, Epheser 2, Vers 9. Deswegen habe ich das gewählt. Der sagt nämlich, aus Gnade seid ihr selig geworden. Interessantes Wort, selig. Das Wort ist deshalb interessant, weil wir in einer verrückten Zeit heute leben. Wie ein Trauertuch liegt über der ganzen Welt die Todesangst. Das ist nicht neu, das war zu allen Zeiten so. Wenn die großen Pestzeiten denke, die Kriege, die Katastrophen, die auch unser Land heimgesucht haben, aber das ist wunderbar, dass im Evangelium an ganz vielen Stellen steht, dass wir selige Leute sind. Das Wort wird ja bei uns gar nicht mehr gebraucht, das ist ein ganz frommes Wort. Aber ein Kernwort der Botschaft des Evangeliums, selig sind wir. Das heißt, noch viel mehr als glücklich. Wir sind in einem ganz wunderbaren Zustand, völlig abgesichert, völlig beschenkt. Was soll denn noch geschehen können? Wie wir es oft in den Liedern singen, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe, weil Jesus bei uns ist. Und das kommt in der Bibel ganz oft vor. Wenn Sie nur den Apostel Paulus noch einmal ansehen, wie er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber, da kommt eben das tolle Aber, wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Und das ist jetzt gar nicht nur auf die jetzige Situation der Bedrohung durch irgendwelche Krankheitsfälle bezogen. Das kann ja wirtschaftliche Nöte sein, das können Kriegselend sein, das können... Es gibt ja unendlich viele Krankheiten. Wie viele Menschen sterben heute Abend? Sterben ja jeden Tag 2500 Menschen durchschnittlich in Deutschland an ganz verschiedenen Krankheiten. Aber in allen Nöten, man kennt ja die Umfragen, die man oft macht, sind die Menschen wirklich glücklich? Oh, die Menschen sind sehr unglücklich. Obwohl wir in einer Zeit leben, die es in der deutschen Geschichte überhaupt noch nie gegeben hat. In einer Friedenszeit ohnegleichen. In einer materiellen Versorgung. Wir waren gestern mit Leuten aus Amerika zusammen, die sagen, es gibt ja überhaupt keine Sozialversorgung in Amerika, in den USA. Und wie das oft schwierig ist, wenn da einer jetzt in so einer Krise alles verliert. Ich möchte anfangen mit einer Person, die ich immer schon hier gern erwähnt habe, an der mein Herz hängt, in Berlin. Das war der Johannes Gosnach. Die Bethlehemskapelle drüben. Am Bethlehemskirchplatz beim Checkpoint Charlie ist mir so eine wichtige Stelle, wo man freundlicherweise diese alte Bethlehemskapelle der hussitischen Flüchtlinge, der tschechischen Flüchtlinge wieder aufgebaut hat. Da waren ja viele Erweckungsprediger und dieser Johannes Gosnach war ein katholischer Priester, der bis nach Berlin kam, katholisch war, aber ein Prediger des Evangeliums. Einer der 50 Kapläne, die durch die Erweckung in Memmingen zum lebendigen Glauben an Jesus kamen, wieder. Badische Erweckungsprediger, Hinhöfer und viele andere, Ignaz Lindl und so weiter. Der ist nach Marienbad gekommen. In Tschechien hat dort Urlaub gemacht und er fand ein Gästebuch, wo die Leute sich eingetragen haben. Das ist immer eine Not, was soll man in ein Gästebuch hineinschreiben. Und er da fand er einen Eintrag, einen Satz eines dankbaren Badegastes, der schrieb: Vergnügt kehre ich von Marienbad zurück. Ich fand Gesundheit hier des Lebens höchstes Glück. Und dann hat Gosnach darunter geschrieben, das ist des Lebens Glück noch nicht, das ist nur halb. Glückselig wäre sonst auch ein gesundes Kalb. Wir wissen, was Gesundheit bedeutet für unser Leben und was macht unser Leib für große Not, wenn der nicht mehr richtig funktioniert. Und wir können Schmerzen zermürben und doch ist das nur die Hälfte, die äußere Versorgung. Viele Menschen suchen ihr Glück im Geld, in der materiellen Versorgung. Dann spricht man von Glücksmomenten, die man hat, weil sie so schnell verfliegen. Da lernt man die Geschichte vom Hans im Glück, der Depp, der sein ganzes Geld verspielt und am Ende mit leeren Händen dasteht. Aber wir wissen doch, dass alle irdischen Güter uns kein Glück geben können, das bleibt. Und das ist mal ganz wichtig, alles ist vergänglich, ist Haschern nach Wind. Weh euch, ihr Reichen, heißt in der Bibel, da liegt das Glück unseres Lebens nicht, auch nicht im Ruhm, auch nicht in der Ehre. Man steht am Ende mit leeren Händen. Jetzt gucken wir ein paar Stellen an in der Bibel, Jakobus 5, das ist interessant. Jakobus 5, da heißt es in Vers 2, und nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Ganz ähnlich sagt es dann Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17. Da heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns reichlich darbietet, es zu genießen. Die Güter dieser Welt geben uns das Glück nicht. Jesus hat eine tolle Formulierung für den Besitz und den Reichtum gegeben im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da erzählt ja Jesus, wie der Sämann das Wort ausstreut, das Samenkorn, und etliches fällt unter die Dornen, und die Dornen ersticken diesen keimenden Samen. Und dann fragen die Jünger, Herr, ja, was hast du denn gemeint mit diesem Gleichnis? Und dann sagt Jesus, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Können Sie an sich beobachten. Der Reichtum gibt uns keine Sicherheit, weil das Wort Gottes erstickt. Und deshalb in Lukas 6, Vers 24 heißt, weh euch, ihr Reichen, auch in Jesus' Wort, weh euch, ihr Reichen, da liegt das nicht. Aber die Sehnsucht nach dem Glück ist immer wieder, entzündet sich bei uns nach den irdischen Dingen, weil wir etwas haben wollen, was unsere Seele sicher macht. Diese Welt kann uns keine Befriedigung geben, kein Glück, das uns reich macht. Weil das alles Vergängliches Gut ist in der zerrinnenden Zeit unseres Lebens. Was ist das größte Glück? Und dann kommt das aus dem Mund von Jesus, selig. Gleich am Anfang der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen. Interessant, dass das schon im Griechentum so war. Die Griechen hatten eine Ahnung, dass gar nicht die materiellen Güter dieser Welt den Reichtum garantieren, auch nicht Gesundheit. Übrigens, das gibt es ja gar nicht. Es fängt ja schon bei den Babys an. Der Kampf um den Leib. Der Schatten des Todes liegt ja über unserem Leben. Und dann wird es immer schwerer, je älter man wird. Aber dann kommt dieses Griechenwort Makarios. Das sind Leute wie der Diogenes im Fass, der braucht gar nicht viel. Der zum Alexander sagt, ich habe nur einen Wunsch, geh mir aus der Sonne. Der ist in sich glücklich, der hat etwas, und das ahnten die Griechen, es muss ein Glück geben, das nicht von der Materie abhängig ist, von den Gütern dieser Welt. Interessant, bei Bares, Ferraris, wenn die Leute dort ihre großen Antiquitäten vorführen beim Horst Lichter, und wenn er dann fragt, was macht ihr denn mit dem Geld, dann kommt er, schön essen gehen. Also was ganz Vergängliches, das schön essen gehen. Wenn sie richtig satt sind, sagen sie, ach ja, jetzt spannt der Kessel. Also das schön essen gehen ist ja auch nicht das Glück, das wir suchen in dieser Welt. Wo gibt es denn das? Aber das Seligsein. Wo kriegt man denn dieses Seligsein? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Ein Mensch, der mit Gott den Frieden hat, der Vergebung seiner Schuld empfangen hat, der weiß, dass Jesus im Herzen wohnt, dass der Geist Gottes ihn zu einer neuen Geburt macht und dass der Tod keine Schranke mehr ist, sondern der Eingang in das Leben, ist ein seliger Mann, der auch in den schlimmsten Katastrophenzeiten, wo die Leute alle nur um ihn herum die Hände um den Kopf zusammenschlagen, sagte, ich habe eine Geborgenheit, einen Frieden, der Herr macht's recht mit mir. Und ich bin für alles bereit und was der Herr bringt, das ist gut. Denk immer wieder an die Stelle in Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ja, kann man das wirklich? Ja? Ein Mensch, der weiß, ich lebe nicht von den, ich bin nicht abhängig von den äußeren Dingen dieser Welt, sondern ich bin selig in dem Herrn. Ich habe das in meinem Leben gefunden. Und jetzt fällt auf, wenn Sie das einmal machen, ich sage Ihnen gar nicht alle die Stellen, die können Sie selber noch suchen in der Bibel. Aber wie das ist, ich möchte anfangen nur mit einem Lied. Selig, ja, selig ist der zu nennen, des Hilfe der Gott Jakobs ist, welcher vom Glauben sich nicht lässt trennen und hofft getrost auf Jesus Christ. Wer diesen Herrn zum Beistand hat, findet am besten Rat und Tat. Halleluja! Und das gilt auch, wenn unter uns der Boden wackelt, wenn schreckliche Ereignisse eintreffen. Dann sagt Jesus in der großen Rede vom Ende der Welt, ist ganz wichtig, auch in der Rede von den Widerständen gegen das Evangelium, selig wer beharrt bis zum Ende. Auch in den großen Erschütterungen dieser Welt. Wir wissen ja, dass es noch dunkle Zeiten gibt, ganz besonders dunkle Zeiten, wenn der Mensch des Abfalls, des der Widerchrist, die große Weltherrschaft erlangt und seinen Hass gegen die Welterlösung von Jesus loslässt in der Verfolgung der Gemeinde. Selig, wer beharrt, wer dabei bleibt. Und es ist tatsächlich so, dass die ganze Verfolgung auch der Christen, der bekennenden Christen in den Ländern der Verfolgung auch heute Menschen nicht vom Glauben abbringen kann. Im Gegenteil, es ist immer so, dass oft die Verfolger zum Glauben an Christus kommen. Und dass Terroristen zum Glauben an Christus kommen durch das Zeugnis und durch die Beharrlichkeit der Christuserfahrung in den Nöten der Welt. Schon interessant, wie die erste Gemeinde, die Urgemeinde dort in eine schwere Verfolgung kam und wie diese Verfolgung sie nur fester machte im Glauben an Jesus und in der Freude an ihn. Und das ist so wichtig, dass wir das haben. Ich denke nur an die Stellen im Psalm 16. Der Herr ist mein Gut, das ist alles, was ich brauche. Ich habe den Herrn allzeit bei mir und ich kann nachts ruhig schlafen, weil er für mich sorgt, weil er mein Herr ist. Psalm 119, wohl denen, das sind gemachte Leute, denen kann man gratulieren. Das sind selige Leute, die nach dem Gesetz Gottes leben. Die gehen den Weg beharrlich, der ihnen im Wort Gottes gezeigt ist. Dann im 1. Timotheusbrief, wir hatten ja das Wort schon von den Reichen, da heißt im Kapitel 1, Vers 15, das ist gewisslich wahr. Und ein Wort des Glaubens wäre, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu selig zu machen, unter denen ich der Schlimmste bin. Ich habe das in meinem Leben, die Kraft von Christus erfahren. Ich war ja ein Feind von Christus. Ich habe das Evangelium bekämpft und er hat seine Liebe mir erwiesen. Und das ist meine große Freude, die ich habe. Oder dann im Kapitel 6, Vers 15 im 1. Timotheusbrief, wo es dann heißt, dass Gott, der Selige und Alleingewaltige, der Gott, der alles zur Vollendung bringt, in der großen Harmonie der himmlischen Herrlichkeit, dass der Gott heute schon mit mir ist und mir seinen Frieden schenkt. Das gibt mir einen großen Mut. Im Psalm 73 hat es der Psalmdichter Asaf so ausgedrückt, wie er oft mit Gott auch hadert im Leben. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum geschieht so viel Böses in der Welt? Dann sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir und du hältst mich bei deiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und jetzt kommt der Satz, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, Sie müssen vorstellen, was es ist, wenn die Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das heißt auch in einem Psalmwort, ich hatte viel Bekümmernis, aber deine Tröstungen erquicken meine Seele. Das ist ja ganz schlimm, dass die Seele ja bei uns ganz oft vergessen wird. Die hängt durch, die ist in der Schwermut. Und dass das Wort Gottes mit dem Trost Gottes uns erquickt in den Stunden der Angst. Und ich darf Sie nur bitten, wenn Sie diese Angstgefühle haben, die Sie erschrecken, Sie brauchen auch nicht alle Schreckensnachrichten und jeden Kommandostand jeden Abend im Fernsehen verfolgen, wie gerade die Krankheitsentwicklung offenbar beurteilt wird, sondern lesen Sie im Wort Gottes, wie er Ihnen seine Zusage gibt, dass er bei Ihnen ist und wie er Sie auch umgeben will mit seiner Liebe und mit seinem Frieden. Und das ist wichtig. Und es stehen ganz viele Sachen auch drin in der Apostelgeschichte, wie Petrus und Johannes gefangen genommen waren. Und dann hat der Hohe Rat gesagt, ihr dürft nimmer dieses Thema vom Evangelium von Jesus und der Erlösung aufgreifen. Und dann sagen die, es gibt aber in der Welt kein anderes Heil. Es gibt auch keinen anderen Namen, mit dem man selig werden kann, als allein der Name Jesus. Und als dann in Philippi Paulus gefangen war, dort, es war ja nur, weil sie einer Frau Hilfe zugeben, die von dunklen Geistern geplagt war, wurden sie eingeschlossen im Innersten Verlies und dann kommt ein Erdbeben und der Gefängnisdirektor will sie ins Schwert stürzen in Angst, die Gefangenen sind geflohen, dann ruft Paulus, tu dir nichts und der Gefängnisdirektor sagt, was soll ich denn tun? Da sagt er, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Alle anderen Fragen müssen zurücktreten, weil das in allen Ereignissen, die in dieser Welt passieren können, eine Sicherheit und eine Geborgenheit gibt. Ich sage ganz bewusst Sicherheit, weil eine Glaubensgeborgenheit eine Sicherheit ist, die über alle anderen Versicherungssysteme dieser Welt geht, dass ich dort sein kann und leben kann in diesem wunderbaren Wort. Es wird das Evangelium am Anfang des Römerbriefs bezeichnen, eine Kraft Gottes, die selig macht, die Menschen in einen großen Frieden und in eine Geborgenheit hineinführt, in eine Glückseligkeit, die man auch spüren muss und die man auch nach außen anderen sagen darf. Das ist so wunderbar. Selig heißt dann in Römer 4, dem die Ungerechtigkeit vergeben sind. Das hatten wir am Sonntag. Die Not mit der Schuld unseres Lebens, die man gar nicht selber lösen kann. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der mit seiner Schuld fertig werden kann. Kann man nicht aufarbeiten, das kann man auch nicht rückgängig machen. Aber wunderbar, wo sie von Jesus vergeben ist durch seinen Opfertod am Kreuz, macht er die Leute selig in der großen Freude, dass das Alte weggetan ist. Sie wissen ja, wie ich immer gerne den alten Liedern lebe, Philipp Friedrich Hiller. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Er hatte die große Not gehabt, dass er nicht sprechen konnte. Das war ein Prediger, eine Katastrophe. Er konnte nur unter vier Augen sich verständigen. Aber die Freude der Sündenvergebung hat sein Leben erfüllt. Gott ist mit mir und als sein Freund Bengel, als der mit ihm betete, dass Gott das Wunder der Heilung tut, hat er schon gesagt, der Bengel, aber wenn es nicht tut, dann schreibe. Und dann hat Hiller fast 1000 Lieder gedichtet. Wunderbar. Von den großen Gnadentaten Gottes, die uns durchhelfen, auch durch die dunklen Stunden unseres Lebens. Philipperbrief, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Kämpft drum, dass ihr in Gott geborgen seid in eurem Leben, Philipper 2, Vers 12. Oder wir sind selig geworden durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist wunderbar, durch das Wort Gottes, das uns die schenkt, dass wir in Christus neugeborene Menschen werden. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Seligpreisungen an, dass gerade die große Bergpredigt damit beginnt, dass Jesus sogar herausgreift, selig sind, die geistlich arm sind, die vor Gott arm sind, zerbrochen im Geist, schwach, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen. Warum sind die selig? Weil Gott ihnen seine Nähe zuspricht. Das Reich Gottes soll in ihrem Leben anbrechen, weil Jesus Herr ist, auch in den Ängsten und Nöten. Und das ist dann auch da, selig sind die Leidtragen, die am Grab stehen, am offenen Grab, weil sie die Herrlichkeit von Jesus als dem Todesüberwinder erfahren dürfen, sind es selige Leute, weil der Tod sie nicht mehr niederdrücken kann, sondern weil es getröstete Leute sind. Dann der Herr ist nahe bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Das sind Leute, die gar nicht mehr von sich aus diese Selbstsicherheit haben, aber der Herr stärkt sie und gibt ihnen diesen Trost. Das ist was Wunderbares, wie man das erleben darf, wie er bei uns ist. Dann die Sanftmütigen. Das ist doch so in den Bergpredigten, in diesen Seligpreisen muss man sagen, die sind doch geliefert in der Welt. Wer sanftmütig ist, dem zieht man doch das Fell über die Ohren. Da fragt doch keiner danach. Der wird doch die Seite geboxt. Aber Jesus sagt, aber ich bin da. Und ich bin der, der den Sanftmütigen den Raum gibt zum Leben. Das ist die Ordnung nur des Reiches Gottes, nicht die Ordnung der Welt. Und das ist so wunderbar. Die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, in die sollen satt werden. Das sind Menschen, die auch unter ihrer Sünde leiden, aber sie werden satt werden durch den großen Trost des Evangeliums, weil sie das erleben, wenn der Geist Gottes in ihrem Leben bestimmt, die nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist Gottes und neu gewordene Menschen sind, die frei werden vom Terror des Ich, des Egoismus, sondern leben und dürsten nach Gott. Ja, das ist so wunderbar. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und er löscht unseren Durst ganz anders, als wir denken. Und das ist so wunderbar in all den Geschichten, die auch Jesus erzählt hat, wie der verlorene Sohn plötzlich Heimweh hat und zurück will ins Haus des Vaters. Das ist die Seligkeit. Ich bin beim Vater und ich will doch nicht mehr weg. Ich will doch nicht mehr zu den Säuen. Ich habe doch alles gefunden, das, was dieses Leben geben kann. Barmherzig, wir sind keine barmherzigen Leute, auch wenn wir hier und da mal eine gute Tat geben. Barmherzig, das meint die, die in ihrem eigenen Leben das erfahren haben, wie Jesus im Gleichnis vom Schalksknecht dann erzählt, wo es einer nicht begriffen hat, denen alle Last vergeben ist und die diese Leidenschaft in dem Herzen haben. Ich will das anderen Menschen auch geben, dass sie von den Lasten ihres Lebens frei werden. So wie ein Stephanus noch im Tode betet, Vater, vergib ihnen bei der Steinigung, denn die wissen nicht, was sie tun. Herr, so räche das nicht. Sondern so wichtig, dass die anderen dich erkennen. Das ist das Größte im Leben, was man haben kann. Und die Friedensstifter und die Verfolgten. Ich erinnere mich an eine Szene vor vielen Jahren, da sind wir in Stuttgart, ja, damals in eine große Not gekommen. Da ist ein Synodalpräsident zurückgetreten und hat eine große Rede über die Frommen gehalten. Die Frommen, an was die allem schuld sind. So wie das in unserer Welt immer geht, wenn die Rede auf die Frommen kommt. Das war damals ganz schlimm. Die liberalen Theologen haben gejubelt, endlich geht es mal den Pietisten entgegen. Und dann kam der Hans Brandenburg, der früher ein Balte, der Licht im Osten lange Zeit geleitet hat und der hier auch in der Berliner Stadtmission in der Jugend gearbeitet, kam nur vorbei und sagte, hüpfet! Warum der hüpfet? Das ist ein alter Luthertext im Lukas-Evangelium. Wenn ihr verfolgt werdet und wenn ihr zu Unrecht verleumdet werdet, dann springt in die Höhe vor Freude, weil Jesus seine Verheißungen für die gibt, die verleumdet und die verfolgt sind zu Unrecht, wo man sich nicht mehr wehren kann. Und das ist so wichtig heute in unserer Welt, wo so viel, auch nicht bloß in der Christenverfolgung, in diesen 60 Ländern, wo die Christenverfolgung so stark wütet, das kennen wir auch. wie das oft in der Presse oder im Fernsehen gesagt wird. Völlig verdreht die Sachen und wie das eine Verleumdung ist, ohne dass man viel gesagt hat, da man sagt, Herr, ich kann es nur dir sagen, der nicht widerschallt, da er gescholten war. Das ist eine Seelsorge und eine Freude, die man in der Jesus-Nachfolge hat, dass man sich nicht rechtfertigen muss vor den Menschen, sondern Herr, sagen, du weißt alles. Und das ist so groß. Wie kriegt man diese Seligkeit? Die haben wir alle nicht. Wir regen uns maßlos auf, wir sind im Unfrieden. Sagt ja schon, jede Fernsehnachricht macht einen verrückt, wenn dieser rote Feuerball kommt und die Wüste dran und dann kommen die schrecklichen Zahlen. Was, heute ist einer wieder gestorben, furchtbar, Angst. Wie kriegt man diese Seligkeit? Aus Gnaden seid ihr selig geworden, aus Gnaden. Das Wunderbare, ich bin ein Mensch, sterblicher Mensch, aber ich lebe aus der Gnade von Jesus. Und das ist meine Freude, er hat mich begnadigt, ich bin sein Kind. Er hat mich angenommen und ich darf mich freuen. Ich habe mich den Frieden Gottes und der bewahret uns diesen Frieden Gottes, den ich so nötig brauche. Im 1. Petrusbrief heißt es auch so, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt zur Seligkeit. Das ist wunderbar, dass Jesus seine Gemeinde auch durch alle schrecklichen Notzeiten hindurchgeführt hat, auch durch alle Verfolgungszeiten. Und das war ja furchtbar, wenn Sie an die Hugenotten denken, auch die Waldenser und was alles da schon gelitten wurde in der Welt, in den glaubenden Christen, dass Gottes Macht uns bewahren kann. Herr, bewahre mein Herz. Mein Herz ist so zappelig. Und das lässt sich vielleicht ängstlich bewahren. Herzen und Sinne in dir, du bist doch der Herr und du führst doch deine Heilsgeschichte zu Ende. Wir sind immer wieder gebremst durch unsere alte Lebensart, durch unser Fleisch, durch unsere Art, wie wir geboren sind, unsere Eigenarten haben. Wir haben auch in unserem Leben oft gelebt nach den Übertretungen und Sünden dieser Welt. Das kommt bei uns so leicht vor, aber das ist so wunderbar, dass wir zu dieser Seligkeit immer wieder greifen dürfen. Dass die Arme von Jesus ausgebreitet werden und wir dort Zugang finden. Wissen Sie, das ist ja merkwürdig, dass wir immer wieder auch mit dem Gedanken kämpfen müssen, als ob wir unser Leben vor Gott selber ordnen könnten. Meinen wir immer, das können wir doch noch ausbügeln. Wir können es nicht ausbügeln. Wir können nur zum Herrn kommen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das ist die größte Seligkeit, die man haben kann. Er ist mir gnädig, denn die Gnade Gottes, seine Liebe, die mich trotz aller Schuld und aller Vergehen, aller Sünde umschließt, mich hält, mich trägt, so wunderbar, bis hin, dass er mich eins heimholt in der Herrlichkeit durch meiner Todesstunde. Dass er wissen darf, diese Gnade Gottes, die hält, die ist so wunderbar. Es können in dieser Welt Berge weichen und Hügel hinfallen, aber seine Gnade kann nicht brechen. Und nur die Gnade ist es, die mir die Seligkeit bewahrt. Das ist nicht mein Naturell, das ist auch nicht meine Frömmigkeit, auch nicht meine Treue im Glauben, sondern es immer wieder neu erlebt aus der Untreue heraus, Herr, ich will doch wieder zu deiner Gnade kommen. Und der Herr macht uns dieses herrliche Geschenk, dass er uns das gibt, diese Seligkeit. Das Herz findet keinen Frieden sonst und keine Seligkeit, als immer wieder in dieser Gnadenzusage unseres Herrn Jesus, wo die Sünde mächtig geworden ist, dass die Gnade auch wieder ganz groß geworden ist. Deshalb lassen Sie sich nicht hinunterziehen in diese dunklen Traurigkeiten dieser Welt. Am meisten ist es ja, wenn wir an uns selbst verzweifeln und wenn wir die Schande über uns selbst empfinden, nicht bloß über die großen Dinge dieser Welt, sondern an uns selber sehen, ich war doch gar nicht treu, ich habe dich doch gar nicht geliebt und ich darf, dann erkenne ich, darf wiederkommen mit der alten Schuld und der Herr will mir das schenken. Wir sind errettet vom Zorn Gottes durch die Gnade und schon heute selig geworden. Ich bin ja ein Fan dieser Lieder und kann immer nur wieder sagen, suchen Sie nicht nur die seichten Lieder des Glaubens, sondern suchen Sie auch die großen, kraftvollen Lieder für die Stunden des Verzagtseins, der Anfechtungen, der Depressionen, die kommen. Und nehmen sie dann ins Krankenhaus ein Gesangbuch mit, wo auch die Lieder alle drinstehen. Die Lieder, in denen ihnen zugesprochen wird, nicht bloß das, was sie tun, das steht ja meistens in neuen Liedern, denn Herr, wir wollen dich preisen, wir fallen in den Staub und wollen dich ehren. Na, was Gott tut, dass er mir die Seligkeit schenkt und dass er mir das schenkt, da gibt es ein Lied aus dem Jahr 1742 und das ist so aktuell wie eh und je und ich will Ihnen die 5 Verse lesen. Steht auch in Ihrem blauen Buch natürlich drin. Sie können es im Internet runterladen, wenn Sie nur eine Zeile dieses Liedes behalten können. Aus Gnaden soll ich selig werden. Herz, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Was willst du dich verzagt gebärden? Ist Wahrheit? Was die Schrift verspricht, so muss auch dieses Wahrheit sein. Aus Gnaden ist der Himmel dein. Aus Gnaden hier gilt kein Verdienen. Die eigenen Werke fallen hin. Gott, der aus Lieb im Fleisch erschienen, hat diese Ehre zum Gewinn, dass uns sein Tod das Heil gebracht und uns aus Gnaden selig macht. Aus Gnaden, merkt dies Wort, aus Gnaden, so oft dich deine Sünde plagt, so oft dir will der Satan schaden, so oft dich dein Gewissen nagt, was die Vernunft nicht fassen kann, das bietet Gott aus Gnaden an. Aus Gnaden bleibt dem blöden Herzen das Herz des Vaters aufgetan. Wenn's unter Angst, großer Angst und Schmerzen nichts sieht und nichts mehr helfen kann, wo nehme ich oftmals Stärkung her, wenn Gnade nicht mein Anker wäre? Aus Gnaden hierauf will ich sterben. Ich fühle nichts, doch ist mir wohl. Ich kenne mein sündliches Verderben, doch auch den, der mich heilen soll. Mein Geist ist froh, die Seele lacht, weil mich die Gnade selig macht. Und jetzt wissen Sie, dass alles, was das Evangelium sagt, immer auf die Spitze zugeht. Es ist nur die Gnade, nicht deine Mitwirkung. Einer hat mal so schön gesagt, wenn es mit meiner Treue wäre oder mit meinem Eifer und mit meiner Frömmigkeit, dann hätte ja die Weihnachtsbotschaft bei den Hirten sein müssen. Ich verkündige euch keine große Freude. Ich verkündige euch eine Botschaft, die müsst ihr aber selber erst nur einlösen. Und erst wenn ihr alle ganz treu wart und alle Gebote Gottes erfüllt habt, was ja niemand kann, dann müsst ihr wissen, dass es keine Erlösung gibt. Die Botschaft. Nein, der Heiland ist geboren, der Retter aus meiner Schuld und aus meiner Untreue, der mich selig macht. Und deshalb diese Gnade, die frei und umsonst gratis angeboten wird, die ich nehmen darf, immer neu auch für uns gläubige Leute. Immer das neue Wunder. Ich darf das Fassen abkehren von meiner alten Schuld und darf die Gnade Gottes nehmen, frei. Und ich darf mich darauf verlassen, ja, ich lebe doch aus Freude in den Ordnungen Gottes. Aber das Wunder, weil die Gnade mich selig macht, darf ich mit dieser Gnade leben und mit dieser Gnade sterben. So wunderbar, wenn Sie das immer wieder finden, auch in den Liedern, ist Gott für mich so träte, gleich alles wieder mich. Ich darf das wissen, dass er für mich bürgt. Und das ist das Seligsein in einer wirren Welt, in der wir leben. Eine volle Freude, die niemand von uns nehmen kann. Und wenn Sie noch an ein Lied denken, mit dem ich schließen will, die Fanny Crosby hat ja auch dieses Lied geschenkt unter ihren 9000 Liedern. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Und das gilt für alle Nöte ihres Lebens, für alle Bedrängnis und für alle Traurigkeit. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du uns deine Gnade schenkst, die wir so dringend nötig haben. Wir können vor dir nicht bestehen mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Aber darum ist das die große Freude und die Seligkeit unseres Lebens, dass du uns herausgeholt hast aus der Finsternis, aus der Untreue und jeden Tag herausholst, auch immer wieder aus der Gottesferne. Und wir unter deiner Gnade ganz geborgen sein dürfen. Was kann uns jetzt noch geschehen? Du hast es uns im Bild des Stechers am Kreuz so deutlich gezeigt, der es nicht wert war, aber dem du alles geschenkt hast, dass uns alles in dir geschenkt ist. Und das wollen wir auch den Menschen bezeugen, mit denen wir in diesen Tagen zusammenkommen, die so schrecklich unglücklich sind, angefochten, voller Angst, ja schier krank vor Angst, dass wir es ihnen bezeugen, dass wir sich bergen darf in deiner Nähe, aber nur in deiner Gnade, nicht mit unseren Werken und nicht mit unserem Gutsein. Ganz herzlichen Dank, dass du uns diese freie Gnade umsonst schenkst und dass wir ganz sicher und geborgen sein dürfen. Wir befehlen dir auch all die Alten und Kranken an, die jetzt nicht unter uns sein können. Und geh du mit uns, wenn wir es anderen bezeugen, bei Besuchen und am Telefon, dass diese Gnade ihnen gilt, dass du keinen vergisst, keinen, der gedemütigt ist, der zerbrochen ist, der keinen Mut mehr hat, sondern jedem diese herrliche Zusprache gilt, deiner Liebe und deiner Gnade. Amen.